Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Herzlich willkommen zu unserer bereits 13. Folge Stadt, Land, was? 12-mal schon haben Domescu und ich euch Geschichten zu spannenden Orten erzählt und heute gibt es die 13. Geschichte, diesmal zu einem Ort mit dem Buchstaben B. Doch bevor ich Domescu raten lasse, wohin ich euch heute mitnehme, will ich nochmal kurz hören, welche Geschichte denn vor 2 Wochen erzählt wurde. Also lieber Domescu, fass doch bitte nochmal zusammen, worum es in unserer letzten Folge geht.
Ich habe eine Geschichte aus dem inzwischen nicht mehr existenten Ort Jonestown in Guyana erzählt und ich habe eben die Geschichte davon erzählt, wie dieser Ort entstanden ist und auch, wie er wieder von der Weltkarte verschwunden ist.
Es war auf jeden Fall eine sehr heftige Geschichte und eine, die, glaube ich, mit einer unserer spannendsten Geschichten war. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann macht es auf jeden Fall, holt es nach, es lohnt sich unbedingt.
Finde ich auch. Danke fürs Lob übrigens.
Danke für die Zusammenfassung. Und dann lass doch mal hören, was du glaubst. Zu welchem Ort mit dem Buchstaben B werde ich dir heute eine Geschichte erzählen?
Sagst du mir vorher ein Kontinent oder eine Weltregion oder soll ich ins Blaue raten?
Wie möchtest du raten?
Ich kann auch gerne mal ins Blaue
raten. Okay, rate mal ins Blaue.
Also als erstes habe ich natürlich Bielefeld.
Ist falsch.
Berlin.
Ist richtig.
Oh, ja gut, dann.
Was wäre dein dritter Tipp gewesen?
Mein dritter Tipp wäre das Bermuda-Dreieck gewesen.
Ah, auch spannend, auch sicherlich eine Geschichte, die man erzählen kann. Wir bleiben aber heute hier. Ich erzähle dir eine Geschichte, B wie Berlin. Und wie hätte ich auch nicht unseren Wohnort nehmen können? Die Hauptstadt, die 3,8 Millionen Menschen beheimatet und mit so vielen Menschen auch ein Ort ist, der unendlich viele Geschichten beinhaltet. Was hältst du davon?
Finde ich gut. Ist natürlich auch irgendwie gefährlich, weil ich ja auch hier wohne und unter Umständen die Geschichte kennen könnte. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was du mir erzählst.
Dazu kommen wir gleich. Ich würde dich auch gleich nochmal fragen, was du glaubst, welche Geschichte ich heute erzählen könnte. Aber vorher möchte ich nochmal so eine kurze Berlin-Einleitung geben. Denn ich denke, allein über Berlin könnten wir einen ganzen Podcast machen. Mhm. Aus jeder Epoche gibt es so vieles zu erzählen, aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Es war schon immer eine Stadt, in der Menschen sich ausprobiert haben, sich neu erfunden und auch mal verloren haben. Und über Berlin haben natürlich auch etliche Menschen Bücher und Lieder geschrieben. Und aus einem dieser Bücher möchte ich zur Einleitung gerne zitieren.
Sehr gern.
Soweit diese riesige Stadt aus Stein besteht, ist sie fast noch wie einst. Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang. Weißt du, woher das Zitat ist oder wer das geschrieben hat?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mir ist so, als hättest du mir das vor gar nicht allzu langer Zeit vorgelesen und das wäre von Erich Kästner.
Ganz genau, ja. Das ist aus dem Roman Fabian. Mhm. Und ganz so pessimistisch, wie Kästner Berlin beschrieben hat, wird unsere Folge heute nicht, das kann ich schon mal sagen. Aber jetzt will ich erstmal von dir hören, ob du eine Idee hast, welche Geschichte ich dir heute erzählen könnte.
Also du hast ja selber gesagt, Berlin ist riesig groß, Berlin hat eine super lange Geschichte, deshalb ist das jetzt irgendwie eine sehr undankbare Frage. Das Erste, was mir so in Erinnerung gekommen ist, weil es ja aus der jüngeren Vergangenheit ist, ist jetzt so ein bisschen vielleicht der Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum.
Auch das wieder eine sehr spannende Geschichte, aber das ist es nicht. Aber ich werde dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich gebe dir einen Tipp, Riesenrad.
Oh, es geht um den Spreepark.
Ganz genau. Ich werde dir und natürlich unseren Zuhörenden heute die Geschichte des Berliner Spreeparks erzählen. Ich bin mir sicher, also ich weiß, dass du den Spreepark kennst und ich bin mir auch sicher, dass du zumindest Teile der Geschichte kennst, aber vielleicht ja nicht das große Ganze.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kenne tatsächlich Teile der Geschichte des Spreeparks, aber definitiv nicht das große Ganze. Das kann ich dir auch schon mal vorneweg sagen.
Sehr gut. Der Spreepark steht bzw. stand im Plenterwald. Das ist direkt an der Spree im Bezirk Treptow-Köpenick und das ist ganz nah an unserem Zuhause dran. Also wir sind da auch schon etliche Male dran vorbeispaziert oder als wir mal für einen Halbmarathon trainiert haben, sind wir da immer lang gejoggt. Und diese Geschichte des Parks werde ich dir heute erzählen, warum es den gibt, warum, welche Entwicklung der durchgemacht hat und warum der heute ist, was er ist. Mhm. Am 4. Oktober 1969 wurde zum 20. Geburtstag der DDR der Spreepark als Freizeitpark im Osten Berlins eingeweiht, damals noch unter dem Namen VEB Kulturpark.
Also man kann ja der DDR viel vorwerfen, aber dass sie selbst die spaßigsten Dinge furchtbar technokratisch klingen lassen, das macht ihnen so schnell niemand anders vor, ne?
Ja.
Also da sind sie ganz groß dran.
Weißt du, wofür VEB steht?
Volkseigener Betrieb.
Ganz genau. Der Kulturpark, ich nenne ihn jetzt mal so, ja. Ich lasse das VEB mal weg, war der einzige ständige Freizeitpark in der DDR. Also heißt der einzige, der jetzt nicht irgendwie durch die Gegend getuckert ist. Kein Rummel sozusagen in der Definition. Und er hatte jährlich etwa 1,7 Millionen BesucherInnen. Was ja schon nicht schlecht ist, würde ich mal sagen.
Nö. Also ich habe überhaupt keine Relation, aber das ist eine ganze Menge Leute.
Ne? Ja. Von der reinen Fläche her war der Kulturpark vergleichbar mit dem heutigen Phantasialand in Brühl, das so ungefähr 28 Hektar hat. Und es gab damals eben auch zahlreiche Fahrgeschäfte und ich habe natürlich ein Foto von einem mitgebracht. Du darfst also gerne die Fotos aufmachen. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, könnt übrigens alle Fotos bei Instagram, Facebook und auch TikTok sehen. Ihr findet uns auf allen drei Plattformen unter dem Namen Stadtlandwas.
Ja, und ich, wenn ich jetzt mal kurz beschreiben darf für alle, die ihr Handy gerade nicht zur Hand haben, ich sehe einen ganz klassischen Autoscooter im Schwarz-Weiß-Foto. Die Leute haben teilweise da auch Anzüge an, während sie da im Autoscooter sitzen. Ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr klassischer Autoscooter. Ich bin da jetzt nicht so bewandert, kann da wahrscheinlich keine Besonderheiten erkennen.
Sieht es denn für dich einladend aus?
Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, aber es sieht für mich schon einladend aus. Ich glaube, weil Autoscooter an sich für mich einladend aussehen, weil ich die zum letzten Mal auch gesehen habe, als ich Kind war.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Es fanden auch gelegentlich Konzerte und Tanzveranstaltungen im Kulturpark statt, vor allem Rock- und Popkonzerte, sodass sich in den 80ern so eine lose Punker-Szene dort angesiedelt hat. Und wie man das in Berlin auch gerade so im Punk-Kontext so macht, gab man dem Park dann natürlich auch einen schönen Spitznamen. Und jetzt darfst du einmal raten. Mhm. Fällt dir irgendwas ein, wie man so Berliner-mäßig den Park genannt hat?
Man muss ja wirklich sagen, dass Berliner und ihre Spitznamen für alle ihre Dinge immer so auf der Grenze zwischen gerade noch kreativ und super cringe wandeln.
Ja.
Keine Ahnung. Ich kann mich auch nur in den Nesseln setzen. Sag bitte.
Also es gibt zwei.
Ja.
Kulti und Plenty.
Ach so. Aber das geht schlimmer. Also das finde ich schon in Ordnung.
Ja, aber ich finde, das ist irgendwie schon sehr typisch Berlin.
So. Ja, aber es gibt doch auch irgendwie, keine Ahnung, jetzt fallen mir die ganzen Sachen nicht ein, aber es gibt doch irgendwie, da gibt es irgendein Gebäude, das sieht halt aus und dann heißt es, ja, dit ist die Inge, die gebärende Inge oder sowas.
Ja, okay,
halt so.
Okay, ja gut, das stimmt natürlich.
Oder, ja.
Aber ich kann mir schon richtig vorstellen, wie so Punks, die halt dann noch so Berlinert haben, dann so, also ich kann das nicht nachmachen, ich werde das jetzt auch nicht tun, aber die dann sagen, ja, wir gehen zum Kulti, lass mal im Kulti treffen.
Das werden die gesagt haben.
Ja.
Ich geh mal bei den Kulti.
Genau so, ja. Anders als westliche Freizeitparks war der VEB Kulturpark eher einfach gehalten, mit einer großen Asphaltfläche, auf der die Fahrgeschäfte standen. Anders als wir das jetzt heute kennen, wo jetzt bei so Freizeitparks ja Fahrgeschäfte eher so in die Landschaft eingebettet sind. Also so, es glich, glaube ich, schon eher mehr dem, was wir unter einem Rummel verstehen. Es gab aber auch ein paar begrünte Flächen und das Highlight des Parks war das Riesenrad, das 36 Gondeln umfasste und noch 1989 zum 40. Geburtstag der DDR erneuert wurde. Da wurden dann die Gondeln auf 40 aufgestockt und es wurde nochmal 5 Meter höher gemacht. Und auch von dem Riesenrad darfst du dir ein Foto anschauen.
Ah ja, das ist auch schwarz-weiß.
Genau.
Es ist jetzt aber schon das Riesenrad auch, was wir jetzt auch noch gesehen haben, ne?
Genau, ja.
Das, was eigentlich so ein bisschen rötlich geschimmert hat oder rötlich angestrichen war, ja, sieht nach einem schönen Riesenrad aus. Mit offenen Gondeln sogar. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich heute aus Sicherheitsgründen, wird der TÜV das nicht mehr abnehmen.
Ja.
Aber hier sieht das eigentlich noch sehr hübsch aus.
Ja, total. Also ich habe jetzt auch nicht die Gesamthöhe des Riesenrads, aber ich denke, das war schon ziemlich hoch. Also es war wohl irgendwie auch noch das höchste Gebäude quasi in der Gegend, und wurde dann erst durch diese Trap Towers von der Allianz, glaube ich, dann übertroffen. Das sind so zwei ziemlich hässliche Türme.
Ja, die sehen nicht hübsch aus. Ja.
Zu DDR-Zeiten kostete der Eintritt in den Park eine DDR-Mark, Kinder zahlten die Hälfte. Allerdings mussten die Fahrgeschäfte extra bezahlt werden. Also auch da eher wieder wie auf einer Kirmes. Die Fahrgeschäfte haben dann so in einer Range von 20, ich weiß nicht, Pfennig oder was auch immer da die Währung war, bis hin zu eine DDR-Mark 50 gekostet.
Ich weiß jetzt leider den Durchschnittslohn eines DDR-Arbeiters oder einer DDR-Arbeiterin leider nicht aus dem Kopf, aber für mich klingt das, wenn man sich so andere Freizeitparks der Moderne anschaut, erstmal recht fair.
Genau, und dadurch, dass es ja dann auch quasi so ein Kirmesmodell als Zahlungsmodell hatte, konnte man sich das dann ja auch ganz gut selber einteilen, was man da jetzt alles macht. Und
ach, gibt es so in so aktuellen Freizeitparks so Flatrate, dass du am Anfang irgendwie so 500 Euro zahlen musst und dann kannst du mit allem fahren, oder?
Genau, also du hast ja zum Beispiel im Phantasialand oder auch im Disneyland oder wo auch immer, hast du ja Pauschalpreise. Du zahlst halt einen Eintritt und dann hast du Zugang zu dem ganzen Park und musst halt dann nur irgendwie essen und trinken noch separat zahlen.
Ah, okay. Ja, das war mir nicht bewusst.
Genau.
Wieder was gelernt.
Ja. Dann kam die Wende und damit fiel der Park in die Zuständigkeit des Berliner Kultursenats. Der wollte daraus dann ein, ich zitiere, Freizeitpark nach westlichem Vorbild machen, also weg von diesem Rummelartigen sozusagen, und suchte dafür einen neuen Betreiber. 7 haben sich beworben und den Zuschlag erhielt dann die Spreepark GmbH von Pia Witte.
Und die hieß schon am Anfang so, oder
hat die sich dann? Ich nehme an, die haben sie extra dafür gegründet. Die Familie von Pia Witte war bereits vorher im Kulturpark involviert, also auch noch zu DDR-Zeiten, und hatte dort einige Fahrgeschäfte gekauft oder gemietet und die damit eben auch betrieben. Auch anderswo in Deutschland und auch im Ausland hatten sie bereits Erfahrung mit dem Betrieb von Fahrgeschäften. Doch so genau hat der Senat den Hintergrund der Familie Witte wohl nicht geprüft, sonst hätten sie vielleicht Folgendes herausgefunden. Ihr Mann Norbert Witte, den hat Pia schon mit 19 geheiratet, war der Enkel des Jahrmarktkünstlers und Hochstaplers Otto Witte, auch bekannt als König von Albanien. Zu dem kommen wir gleich nochmal.
Okay, ich wollte nämlich gerade nachfragen, ob das mehr so ein König von Albanien ist, so wie Franz Beckenbauer einst deutscher Kaiser war, oder ob er wirklich durch einen Zufall König von Albanien war.
Das erkläre ich dir gleich, aber erst einmal noch kurz zu Norbert Witte, dem Mann von Pia Witte. Der wuchs eben in einer Schaustellerfamilie auf, also auch in vielen Generationen, und bewegte sich halt auch immer in dem Milieu. Und 1985, also 6 Jahre bevor er mit seiner Frau den Spreepark gekauft hat oder den Kulturpark gekauft hat, wurde Norbert Witte wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt, weil er durch schiefgelaufene Reparaturarbeiten an seinem Fahrgestell einen Unfall an einem benachbarten Fahrgestell verursacht hat, bei dem 7 Menschen starben und 15 schwer verletzt wurden. Das war in Hamburg, ich glaube da am Dom. Mhm. Und er hat sich dem Gerichtsprozess entzogen, er ist da nicht hingegangen. Und eigentlich hätte er auch nur eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr bekommen, aber musste dann doch einige Zeit in Untersuchungshaft, weil er halt ja sich gedrückt hat.
Mhm, na klar, dann herrscht Fluchtgefahr, besteht Fluchtgefahr und dann
genau.
Geht's mal in U-Haft.
Und nach diesem Vorfall bekam er auf deutschen Kirmesveranstaltungen keine Zulassung mehr, weshalb er vor allem dann in Jugoslawien mit einem Musikexpress unterwegs war. 1990 kehrte er dann beruflich nach Berlin zurück, indem er dann im Spreepark bzw. Kulturpark 2 Fahrgeschäfte anmietete und dann eben ein Jahr später mit seiner Frau Pia zum Eigentümer des Parks wurde. Und ja, mit ihr gemeinsam diese Spreepark GmbH gegründet hat. Also ich glaube, da waren auch noch andere Leute involviert, mindestens ein Bekannter, aber das gehört auf jeden Fall denen.
Aber bei ihm hat man dann eben nicht so genau hingeschaut.
Ganz genau. Und also es wird auch immer ihr Name genannt, dass sie das gekauft hat und sie hat wohl auch die Papiere unterschrieben, wahrscheinlich eben genau deswegen. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu seinem Opa, Otto Witte, dem König von Albanien. Die Geschichte möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, die ist auch super. Otto Witte, 1872 geboren, lernte bereits mit 8 Jahren Zaubern und Wahrsagen und reiste durch ganz Europa, und zwar mit dem Zirkus Althoff. Sagt dir das was?
Also der Zirkus Althoff sagt mir nichts.
Der Zirkus Althoff ist der Zirkus von Fritz Althoff, der mit unserem Elefanten Tuffy unterwegs war.
Jetzt hat es dann doch geklingelt. Krass.
Ja, also als ich auf diese Information gestoßen bin, war ich auch sehr glücklich, dass wir hier diese Verbindung haben zu unserer Folge W wie Wuppertal. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, macht das auch unbedingt. Es geht um die Elefantendame Tuffy und die lag mir sehr am Herzen.
Ja, du hast sie auch mit sehr viel Inbrunst erzählt und ich habe mich auch sehr in Tuffy reinfühlen können in dem Moment.
Das ist schön. Otto Witte hat Tuffy aber wahrscheinlich gar nicht kennengelernt und auch Fritz Althoff nicht kennengelernt, weil der Althoff erst 1908 geboren ist. Die Althoff-Zirkusfamilie ist auch riesig. Also im Laufe der Zeit sollen da 72 Zirkusunternehmen mit dem Namen Althoff entstanden sein. Und die Leute haben teilweise auch noch den gleichen Vornamen. Also es ist sehr kompliziert und Otto Witte war halt in irgendeinem dieser Althoff-Zirkusse involviert. Aber genau, zurück zu Otto Witte. Laut eigener Aussage soll er auf dem Balkan von Räubern gefangen genommen worden sein, sei dann nach Afrika geflohen und ist dann von dort 1912 in die Türkei. Dort habe er dann für den türkischen Geheimdienst gearbeitet und hat wohl laut eigener Aussage Pläne der bulgarischen Armee geklaut, die sich auf den gerade begonnenen Ersten Balkankrieg bezogen. Und anschließend soll er dann nach Albanien gegangen sein, wenige Monate nachdem dort die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, hat sich als Prinz ausgegeben und wurde daraufhin angeblich zum König ernannt. 5 Tage soll der Betrug nicht aufgeflogen sein und in diesen 5 Tagen hat er angeblich eine neue Regierung eingesetzt, Kommandeure ernannt, einen Harem gegründet und einen Krieg gegen Serbien geplant.
Das klingt, als hast du hier gerade eine kleine Teefolge über Tirana einfach mal so zack weg erzählt. Aber das klingt sehr, sehr witzig. Also es ist so klassischer frühes 20. Jahrhundert Confidence Man, der einfach mal geht und sagt und macht und dann kommt irgendwie sowas dabei raus.
Genau, also ich glaube, der Begriff Hochstapler ist hier schon richtig gesetzt. Es konnte natürlich auch nichts nachgewiesen werden von seinen Geschichten. Er hat auch noch weitere Geschichten erzählt, zum Beispiel, dass er sich 1925 zum Reichspräsidenten wählen lassen wollte, aber er hat seine Kandidatur dann zugunsten Paul von Hindenburg zurückgezogen.
Na, herzlichen Glückwunsch, Otto Witte.
Ja, aber obwohl die Geschichten ja so offensichtlich absurd sind, durfte er sich in seinem Pass den Künstlernamen ehemaliger König von Albanien eintragen lassen. Und das steht auch heute auf seinem Grabstein.
Naja, als Künstlernamen, ne?
Ja, das war ein kleiner Exkurs zu Otto Witte. Jetzt springen wir wieder in die 90er Jahre und schauen uns an, was die restliche Familie Witte so aus dem Spreepark, dem ehemaligen VEB-Kulturpark, gemacht hat. Nach dem Neuanfang blieben nur wenige Attraktionen aus DDR-Zeiten erhalten. Und zwar nur das Riesenrad, das Eingangshäuschen und die Toiletten. Der Betonplatz, auf dem der Park stand, wich einem See mit Kanalfahrt und Grünfläche. Und Pia Witte investierte bis 1997 rund 40 Millionen D-Mark, um den Park aufzuwerten. Unter anderem hat sie dann Fahrgeschäfte gekauft wie die Schiffsschaukel Pirat, ein Kaffeetassenkarussell, die Familienachterbahn Spreeblitz, die Loopingbahn Mega Looping und die Wildwasserbahn Grand Canyon. Und von der habe ich dir auch ein Foto mitgebracht.
Ah ja, die sieht wie so eine Wildwasserbahn aus tatsächlich. Also wie jede Wildwasserbahn, oder?
Ja schon, ich finde aber gerade durch diese Vegetation drumherum sieht es halt wirklich ganz schön wild aus. Mhm. Weil halt, das sieht jetzt halt nicht aus wie so ein gepflegter Park, den man halt normalerweise irgendwie dann in so Freizeitparks hat, wo alles irgendwie so sehr maßgeschneidert aussieht. Sondern es sieht ja schon so sehr verwuchert aus, ne?
Das stimmt. Also da könnte ruhig der Gärtner mal wieder ran.
Ja. Falls du dich fragst, woher sie dann diese ganzen Fahrgeschäfte hatten, die haben sie hauptsächlich aus dem insolventen Freizeitpark Mirapolis aus der Nähe von Paris gekauft. Der hat nämlich 1991 zugemacht und haben sie den quasi einmal leer gekauft.
Nachhaltig.
Und natürlich auch teuer, 40 Millionen D-Mark. Und dementsprechend gab es mit den Neuerungen auch preisliche Veränderungen. Ich hatte ja schon erzählt, dass man zu DDR-Zeiten nur eine DDR-Mark Eintritt zahlen musste. Und dann halt Einzelpreise für die Fahrgeschäfte, so wie man das halt von der Kirmes kennt. Familie Witte stellte das Konzept dann um auf eben das Modell, was ja heute auch in Freizeitparks üblich ist, wie wir gerade schon drüber geredet haben, ein pauschaler Preis für alles, exklusive Essen und Getränke.
Immerhin.
Genau. Und die Preise fingen 1992 mit 18 D-Mark an. Ermäßigt waren 15 D-Mark. Und stiegen dann aber jährlich um stolze 1-3 D-Mark, bis dann 1997 der Eintrittspreis schon bei 28 D-Mark für Erwachsene lag und für Kinder bzw. dann für den ermäßigten Bereich bei 26 D-Mark. Also das war in 5 Jahren ein Sprung von 18 auf 28 D-Mark.
DAZN lässt grüßen, da lief das auch ungefähr so.
ja, gerade heben ja die ganzen Streamingdienste auch immer alle ihre Kosten an. Aber das ist schon echt extrem, finde ich.
Ich finde es auch wirklich doll, zumal, also in der Zeit ging ja auch die Kaufkraft jetzt nicht so krass nach oben oder gab ja keine besondere Inflation in der Zeit. Ne? Ja, schwierig.
Genau. Die Umbauten und eben die Erweiterung des Parks lief dann halt von 1992 bis 1997 so vor sich hin. Das haben die jetzt nicht alles auf einmal gemacht. Der Parkbetrieb lief natürlich währenddessen weiter. Und dann im Jahr 1997 kamen aber zwei Ereignisse zusammen, die die Zukunft des Parks massiv beeinflussten. Zum einen engagierte sich Norbert Witte, also ihr Mann, ab 97 verstärkt in der CDU. Was bedeutet, er ließ seine Angestellten Plakate im Wahlkampf kleben und Aufsteller verteilen und ließ auch Neumitglieder werben und war da halt auch selber sehr involviert. 6 Jahre später gab der zuständige Ortsverband der CDU zu, dass über 100 der durch Witte und seinen Leuten geworbenen Neumitglieder Karteileichen waren. Aber das wusste man ja 97 noch nicht, das war dann auch erstmal irrelevant. Er erarbeitete sich einiges an Vertrauen der CDU-Politiker und eventuell lag das auch an seinen großzügigen Spendengeldern. Also er gehörte mit, oder die Spreepark GmbH gehörte zu den Großspendern, zu einem der Großspendern der CDU.
Das muss man aus dem Hinkriegen. Irgendwie so 40 Millionen D-Mark ausgeben für neue Fahrgeschäfte, dann noch ein bisschen was der CDU-Zuschuss dann.
Ein bisschen was waren 51.000 D-Mark, die sie in einem Jahr gespendet haben.
Das ist auch jetzt nicht wenig.
Ja. So kam es dann durch sein Engagement, dass das Land Berlin mit der Spreepark GmbH eben 97 einen Erbpachtvertrag abschloss, wo das Land Berlin für Witte bürgte. Und zwar mit einer sogenannten Grundschuld von 20 Millionen D-Mark. Und dieser Vertrag bedeutete, dass die Familie Witte das Gelände bis 2061 nutzen darf, eben gegen eine Erbpachtgebühr. Außerdem hat sich die Familie Witte damit verpflichtet, dass sie eine naturverträgliche Einbindung des Parks in das Waldgebiet sicherstellen. Was bedeutet keine Baumfällungen, keine Versiegelung von Flächen. Und der Vertrag wurde Witte wohl auch schon seit 1992, also seit dem Kauf des Geländes, in Aussicht gestellt. Aber es hat dann wohl eben so lange gedauert und quasi sein Engagement in der CDU gebraucht, bis das dann 97 tatsächlich unterschrieben werden konnte.
Mhm. Hat er ja gerade noch rechtzeitig gemacht, bevor es zum Regierungswechsel kam.
Ja, der Erbpachtvertrag war allerdings nicht das Einzige, was 97 auf die Familie Witte zukam, beziehungsweise was sie erleben durften. Denn auch 1997 wurde der Plenterwald zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Darunter fiel auch ein Teil des Spreeparks und das war definitiv etwas, womit Witte nicht glücklich war und was er nicht begünstigen konnte. Denn konkret bedeutete das, dass von einem Tag auf den anderen zum Beispiel die Parkplätze nicht mehr genutzt werden durften, was für Familien und eben auch BesucherInnen aus der weiteren Umgebung sehr problematisch war, weil die Infrastruktur der Öffis ist da jetzt nicht besonders gut. Also man muss da jetzt schon recht weit laufen, wenn man jetzt mit der S-Bahn zum Beispiel kommt, bis man dann beim Park ist.
Ja, was ist da das nächste Baumschulenweg? Da läuft man schon eine ganze Weile, ne?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es in den 90ern war, wie oft dann die Bahn gefahren sind oder so. Aber das ist jetzt schon gerade mit Kindern, glaube ich, etwas, was halt ein bisschen problematisch einfach ist.
Erst recht in den 90ern, weil wir können mal fest davon ausgehen, dass die Taktung heute enger ist.
Genau. Ja, und alternativ haben die Gäste dann halt wild im Park geparkt. Wo aber massiv das Ordnungsamt unterwegs waren. Also Norbert Witte soll mal gesagt haben, dass das Ordnungsamt da mehr Leute platziert hatte, als er Mitarbeitende im Park hat.
Ja, die haben ja auch alle für die CDU plakatiert.
Ja, stimmt auch wieder. Aber es wurden auf jeden Fall fleißig Strafzettel verteilt. Und das war natürlich nicht so gut für den Spreepark. Insgesamt gingen den Betreibern ungefähr 8,5 Hektar verloren an Fläche durch diese Landschaftsschutzgebietregelung, was eben sämtliche Besucherparkplätze und auch noch etwas Nutzfläche betraf. Und vermutlich deswegen und auch sicherlich wegen der immer höher steigenden Eintrittspreise sank die Zahl der BesucherInnen drastisch. Also es waren ja zu DDR-Zeiten noch 1,7 Millionen Menschen jährlich und 1999 waren es nur noch 400.000.
Das ist nicht viel, erst recht, wenn du bedenken musst, dass ja die Zahl der potenziellen Gäste viel höher sein müsste.
Genau.
Aber früher, zu DDR-Zeiten, war der Park ja auch noch so ein bisschen fast wie so ein, wie so ein Biergarten. Du bezahlst also irgendwie eine DDR-Mark, gehst da rein und kannst da eine gute Zeit haben. Vielleicht kannst du da auch noch irgendwie dein selbstgebrachtes Essen irgendwie und zahlst halt an den Fahrgeschäften nochmal das, was du halt nutzt.
Ja, genau. Also das wird auch immer als ein Argument genommen, dass das halt manche Leute abgeschreckt hat, die halt vorher dann wirklich irgendwie noch mit der Oma und der ganzen Familie dahin gefahren sind und dann konnten die Kinder da ihr Taschengeld verpulvern und die Oma konnte da irgendwie eine Bratwurst essen und hat ansonsten nichts ausgegeben. Das war dann natürlich auch nicht mehr so.
Ja, one size fits all fittet halt meistens nicht all.
Ja, und natürlich hatte das dann eben auch enorme wirtschaftliche Konsequenzen für die Familie Witte und den Spreepark. Die Zahlungen der Erbpacht, die sie ja wegen dem Erbpachtvertrag zahlen mussten, sollen wohl schon sehr früh eingestellt worden sein. Ich weiß jetzt nicht, wann genau, aber es sind dadurch Schulden bis heute in Millionenhöhe entstanden. Und 2001 hatte der Spreepark dann nochmal verzweifelt die Eintrittsgebühr um nochmal eine weitere D-Mark erhöht. Aber es hat dann natürlich auch nichts mehr gebracht. Pia Witte sah sich dann 2001 gezwungen, den Betrieb des Parks einzustellen und den Erbpachtvertrag zu kündigen. Die Kündigung begründete die Spreepark GmbH dann damit, dass nie vorgesehen gewesen sei, dass der Plenterwald zum Landschaftsschutzgebiet erklärt werden sollte und dass es durch die Auflagen des Senats unmöglich sei, den Park wirtschaftlich zu betreiben. Die Gegenseite, der Senat, wies die Vorwürfe natürlich zurück und gab an, dass Familie Witte das ursprünglich geplante und vereinbarte Konzept auch gar nicht umgesetzt hat. Und die haben dann die Kündigung des Erbpachtvertrags einfach nicht akzeptiert. Und als Folge ging dann die Spreepark GmbH in die Insolvenz. Und damit ging dann das ganze Gelände in den Berliner Liegenschaftsfonds über, also an einen Insolvenzverwalter.
Okay, ja.
Am 4. November 2001 war dann der letzte geöffnete Tag des Parks. Aber natürlich ist die Geschichte jetzt noch nicht vorbei, denn das Spannende kommt erst noch. Familie Witte räumte das Betriebsgrundstück und beschloss 2002, dass sie mit 6 Fahrgeschäften und den engsten Mitarbeitenden nach Peru reisen oder wie manche auch sagen, nach Peru fliehen, wegen ihrer finanziell ausweglosen Lage.
Ja, klingt für mich auch eher so. Ja. Ja.
Also das soll wohl auch so eine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein. Die haben dann den anderen Mitarbeitenden, die sie nicht mitgenommen haben, wohl nicht mal gesagt, dass sie da jetzt hingehen und haben denen halt irgendeine andere Geschichte aufgetischt. In Peru, genau genommen in Lima, wollten sie dann einen Neuanfang starten mit einem neuen Freizeitpark namens Luna Park. Aber das Vorhaben scheiterte erneut, diesmal schon nach kürzerer Zeit. Und auch die Ehe von Pia und Norbert Witte scheiterte. Pia Witte kehrte mit ihrer Tochter Sabrina nach Deutschland zurück. Norbert und der Sohn Marcel blieben in Lima. Es gibt wohl auch noch 3 andere Kinder, aber die standen nicht in der Öffentlichkeit oder nicht in dem Maße. Deswegen tauchen die in der Geschichte jetzt hier nicht auf. Und jetzt erzähle ich dir mal die Version von Norbert Witte, warum das Vorhaben in Peru nicht funktionierte. Also zuerst soll der peruanische Zoll die Container mit den Fahrgeschäften nicht freigegeben haben. Die Familie musste sich anschließend wohl viel Geld in Peru leihen und wurde dann in der Folge von der peruanischen Drogenmafia erpresst.
Ja, ich will mal so sagen, wenn man sich Geld von der peruanischen Drogenmafia leiht, muss man damit rechnen.
Ja, dann sollte man das auch zeitnah zurückzahlen können.
Ja, also es ist ja... Ich nehme mal an, dass es nicht so gewesen ist, dass die Wittes dann zu einer Bank gegangen sind und sie einen normalen Kredit hatten und dann die peruanische Drogenmafia kam und das Geld haben wollte, sondern man wird sich das Geld dann schon leider an falscher Stelle geliehen haben.
Vermutlich wird es so gelaufen sein. Gesundheitlich lief es für Norbert Witte leider auch nicht gut. Er soll mehrere Herzinfarkte erlitten haben und sich vor Operation dann zurück nach Berlin begeben haben. Vielleicht hat ihn aber mindestens zusätzlich auch noch etwas anderes nach Deutschland getrieben. Denn Witte hat gemeinsam mit seinem Sohn Marcel 211 kleine Päckchen in seinem Fahrgeschäft Fliegender Teppich versteckt, oben im Mast. Und in diesen 211 Päckchen verbarg sich nichts Geringeres als 167 Kilo Koks.
Und das hat er bestimmt auch von der peruanischen Staatsbank bekommen.
Ganz genau. Witte sollte dafür eigentlich $700.000 Belohnung bekommen, aber es war wohl auch ein Spitzel oder ein V-Mann in diesem Deal involviert, sodass er eben aufflog und einer der ermittelnden BKA-Ermittler hat es dann im Nachhinein auch tatsächlich als ein super Versteck bezeichnet, dieses Versteck im Mast des fliegenden Teppichs und ohne den entscheidenden Tipp wären sie da nie drauf gekommen. Also er meinte, kein Zollbeamter hätte dieses Fahrgeschäft aufgeschraubt.
Krass, ja, also ich glaube, man rechnet ja auch nicht damit. Und zweitens, Autos hat jeder schon mal gesehen. Und was weiß ich, Koffer, da weiß man, wo man vielleicht irgendwie doppelten Boden einlassen könnte. Aber in so einem Fahrgeschäft, da weiß man doch gar nicht als Laie, was für Teile kann man jetzt öffnen und ja, was für Teile kann man halt nicht irreparabel öffnen.
Ja, so, ne? Ganz genau. Also es war halt schon eigentlich clever eingefädelt, aber ja, den falschen Leuten vertraut. 2004 wurden dann beide deswegen angeklagt, also Norbert Witte zu 7 Jahren Haft. Der ist inzwischen natürlich wieder frei. Und Marcel Witte, der Sohn, zu 20 Jahren Haft. Erst in
Deutschland?
Erst in Peru.
Ah, okay.
Und nach langwierigen Verhandlungen, für die vor allem seine Mutter sich jahrelang eingesetzt hat, wurde er inzwischen überführt in die JVA Moabit in Berlin. Frag mich nicht, warum er mehr bekommen hat als der Vater. Laut Aussage der Mutter Pia Witte soll Marcel auch unschuldig gewesen sein, soll da halt nur wegen seinem Vater reingerutscht sein. Aber da habe ich mich jetzt nicht näher mit befasst, was da genau jetzt den Einzelnen vorgeworfen wurde und wie die Schwere der Schuld festgelegt wurde.
Ja, wir kennen ja auch das Justizsystem in Peru gar nicht. Vielleicht spielt da auch das Alter der Täter insgesamt eine Rolle bei der Strafbemessung und sowas.
Ja, oder vielleicht werden Drogendelikte dort einfach insgesamt härter bestraft und Marcel hatte dann das Pech, dort geschnappt worden zu sein, während der Vater eben der wurde in Holland geschnappt.
Ah ja, okay, gut, dann wird es das tatsächlich sein, ja.
Ja. Der Vater Norbert Witte wurde dann sogar schon im Mai 2008 frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen, also schon nach 4 Jahren wegen guter Führung oder auch wegen gesundheitlicher Probleme, vielleicht auch wegen beiden, das weiß ich nicht. Doch was wurde eigentlich aus dem Spreepark, nachdem die Wittes den dann ja 2001 verlassen hatten? Lange Zeit wurden erstmal keine Investoren gefunden, der Park wurde sich selbst überlassen und wurde zum sogenannten Lost Place, einem Hotspot für Dark Tourism Fans, wie man das nennt, also quasi dunkler Tourismus, kann man es, glaube ich, übersetzen. Oder wie Wikipedia sagt, der Ort erlebte eine popkulturelle Mythisierung. Viele Gebäude waren inzwischen einsturzgefährdet, Brücken waren morsch und durch Vandalismus war auch einiges beschädigt. Und da habe ich natürlich auch noch mal ein Foto für dich mitgebracht.
Ja, das ist ein Kassenhäuschen.
Mhm.
In dem schon lange keiner mehr gesessen hat. Also wir sehen halt, dass diverse Glas- und oder Plexiglasscheiben da eingeworfen sind. Das ist ein bisschen, jeder hat da mal einen kleinen flotten Spruch mit Edding dran gemalt. Und es steht doch irgendwie so mitten auf so einer Wiese. Es wirkt irgendwie auch, als wäre das da hingeschoben worden, als hätte das gar nicht immer da gestanden.
Ja, oder die Natur hat sich das halt schon auch wieder ordentlich zurückgeholt. Also
ja, stimmt, kann auch
das
sein.
Das sieht schon alles sehr verwildert aus. Offiziell war der Park für Besuchende dann eben auch geschlossen, aber es brachen immer wieder Leute ein, trotz Sicherheitsdienst, den es tatsächlich gab. Angeblich, ich persönlich wage das ein bisschen zu bezweifeln, aber angeblich sollen zeitweise pro Tag rund 500 Einbrecher vom Wachschutz aufgegriffen worden sein.
Wow, also so interessant ist das auch wieder nicht.
Ja, also 500 finde ich auch schon wirklich echt viel. Einmal wurde allerdings dann auch nachts ein ganzer Autoscooter geklaut. Also nicht ein Auto quasi, sondern das ganze Fahrgeschäft.
Was?
Und es wurden auch sämtliche Kupferkabel aus dem Boden gerissen. Es wurde ein Brunnen und ein Schwanenboot geklaut, was dann irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern wieder aufgetaucht ist. Und ich habe dir vom Schwanenboot auch ein Foto mitgebracht. Das ist aber nicht das Geklaute.
Ach, schade. Ich dachte, das wäre jetzt das Schwanenboot. Ja, sieht toll aus.
Ja. Beschreib doch mal, was du siehst.
Nee, es ist halt so ein Boot, was wahrscheinlich gefahren wird von einem Fahrer und ja.
Ja, so ein Tretboot ist es vielleicht.
Also ein Tretboot ist das vielleicht auch, ja genau. Und an der Spitze ist halt so ein Schwan, also so ein Schwanenkopf.
Ja, und bei dem einen Boot
fehlt der Kopf.
Ja.
Ja, ich glaube, es scheint den Schwanenbooten in Deutschland nicht so gut zu gehen. Aber wenn ich das richtig sehe, sind da 4 Boote und nur eins hat noch einen Schwanenkopf.
Ja.
Traurig.
Ja, das ist schon eine traurige Bilanz. Und dazu natürlich auch noch alles sehr angeschmiert.
Ja, auf dem einen steht drauf Love Boat. Und da haben sich wohl 2 Personen, die jeweils mit C anfangen, drauf verewigt.
Ja, hoffentlich hatten sie eine gute Zeit auf dem Boot. Es gab außerdem auch Fälle von Brandstiftung und auch versuchter Brandstiftung. 2014 zum Beispiel haben 4 junge Männer ein Feuer gelegt und haben damit den Abschied eines ihrer Kumpel gefeiert, der nämlich am nächsten Tag ins Gefängnis sollte und seine Haftstrafe antreten sollte. Dabei brannten 5000 Quadratmeter im Spreepark ab. Unter anderem das englische Dorf wurde dabei stark beschädigt. Und ich nehme an, dass die Kollegen dann seinem Kumpel direkt begleiten durften in
ja,
die Haftanstalt.
Ja, würde ich hoffen halt. Also was ist das denn für eine dumme Aktion?
Ja.
Also auch wenn da jetzt natürlich gerade nichts mehr ist, muss man das ja nicht abfackeln. Also irgendwie Dinge anzuzünden, weil wir hatten das ja auch schon in mehreren Folgen. Dinge anzünden ist eine doofe Idee, weil Feuer irgendwann einfach schlecht kontrollierbar ist.
Ja, ganz genau. Und da ist ja auch wirklich Wald drumherum ja. und sowas. Ne? Also es ist halt schon auch echt gefährlich. Ich meine, 5000 Quadratmeter ist auch echt eine große Menge. Absurderweise wurde 2008 das Gelände an die Familie Witte zurückgegeben, obwohl sie das Ding ja so gegen die Wand gefahren haben, Schulden in Millionenhöhe hinterlassen haben und Norbert Witte soll wohl auch noch gegen das Baurecht verstoßen und Giftmüll illegal gelagert haben.
Mhm.
Dazu natürlich noch diese Drogensache. Aber wegen diesem Erbbaurecht, wegen diesem Vertrag, der 1997 unterschrieben wurde, ging das Gelände dann wieder an die Wittes zurück, nachdem das Insolvenzverfahren wegen fehlender Insolvenzmasse, also sprich keine Kohle, eingestellt wurde. Und die Tochter Sabrina, die eben auch auf dem Gelände aufgewachsen ist natürlich, hat dann dort das Café Mythos eröffnet und hat angefangen, Führungen anzubieten. Und die Familie Witte hat sich dann sehr schnell mit Christian Flade zusammengetan. Das ist ein riesengroßer Fan des Spreeparks und der betreibt auch die Spreepark-Homepage.
Mhm.
Kennt sich also auch sehr gut aus mit der Geschichte des Parks und war natürlich dann an der Familie Witte dadurch recht nah dran. Und hat dann regelmäßig geführte Touren angeboten, was sich eben sehr großer Beliebtheit erfreute. Also quasi dann so Lost-Place-Führungen über diesen verlassenen, heruntergekommenen Park. Außerdem wurden auch Dreharbeiten für Filme und Musikvideos durchgeführt. Bekannte Filme sind zum Beispiel Wir sind die Nacht und Wer ist Hannah mit Cate Blanchett und, ich weiß immer nicht, wie man den Namen ausspricht, Saoirse Ronan.
Ja, Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan, genau. Die haben da Szenen gedreht und ich habe den Film sogar auch mal gesehen und das ist echt cool, weil es halt echt so sehr mystisch und ja, auch gruselig einfach aussieht mit diesen ganzen verlassenen Fahrgestellen und da gibt es dann ja auch irgendwie so Tunnel, die dann irgendwie einen Drachenkopf haben und so. Also es ist schon echt eine coole Kulisse gewesen.
Ich glaube, das mit dem Drachenkopf, das ist auch eine sehr bekannte Attraktion. Das ist eine von den Dingen, die du vorhin auch mal vorgelesen hast.
Genau.
Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber
das war
der Spreeblitz, glaube ich.
Genau, die Achterbahn, ja. Auch der Playboy soll regelmäßig zu Gast gewesen sein und vorzugsweise auf den umgekippten Dino-Statuen, die es dort gab, sexy Fotoshootings gemacht haben.
Ich glaube, ein Tatort wurde da auch mal gedreht.
Ja, das kann, ja, doch, stimmt.
Ein Berlin-Tatort mit Marc Waschke und Merit Becker, glaube ich.
Und Sido hat da auch mal ein Musikvideo gedreht. Also
ja, das
es waren, war schon echt viel los. Bis 2014 gab es auch einige Kulturveranstaltungen. Zum Beispiel wurde im Rahmen der Biennale die historische Schlacht um Berlin im Zweiten Weltkrieg nachgespielt. Und es gab sogar ein paar Konzerte und Festivals, zum Beispiel ein Konzert von der Band The XX.
Hm.
In der Zwischenzeit wurde dann währenddessen versucht, das Gelände wieder zu verkaufen. Und es gab wohl immer wieder Interessenten, doch aufgrund der behördlichen Auflagen zum Naturschutz und eben dieser komplizierten Situation mit dem Erbpachtvertrag und den Schulden in Millionenhöhe, gab es da keine Einigung. Neben den Schulden aus dem Erbpachtvertrag kamen ja dann auch noch laufende Kosten hinzu, die in die Wartung gesteckt werden mussten, also im Sinne von Wachschutz, Schneebeseitigung, Sicherung der Fahrgeschäfte und auch Sicherung der Bäume nach Unwettern und sowas. Also das waren Kosten, die auch in ein paar Jahren dann schnell in die Millionenhöhe gingen, zusätzlich zu dem, was da noch an Altlasten dran hing. Manche Interessenten scheiterten aber auch einfach nur daran, weil sie sehr merkwürdige Ideen hatten. So wollte ein Schweizer Bestsellerautor von Büchern über Außerirdische, der wollte den Spreepark kaufen und wollte daraus einen riesigen UFO-Landeplatz machen.
Oh, meine Fresse. Gibt es da einen Namen zu dem oder wollen wir dafür einfach keine Werbung machen?
Ich habe ihn mir jetzt, ich habe ihn nicht mit aufgeschrieben, den Namen, weil ich nicht dachte, dass das von Relevanz wäre.
Nee, aber ich finde sowas immer super witzig. Also,
ich kann ihn dir im Nachhinein gerne
das
mal raussuchen.
Danke.
Ja, wie gerne hättest du so einen UFO-Landeplatz in unserer Nachbarschaft?
Naja, es wäre wahrscheinlich genauso viel los wie jetzt halt. Ne? Also, es ist so, also ich finde es witzig, dass jemand dafür Geld ausgeben will. Wahrscheinlich wäre er dann auch noch irgendwie zum Senat gegangen und hätte dafür irgendwelche Fördermittel eingetrieben, weil er dafür noch irgendeine bestimmte Stimmgabel da irgendwie einrichten muss oder so.
Wahrscheinlich.
Scheiß.
Aber er hat tatsächlich nicht den Zuschlag bekommen.
Komisch.
Und dann kommen wir mal dazu, was jetzt heute aus dem Spreepark geworden ist. 2014 hat das Land Berlin das Gebiet dann selbst für 2 Millionen Euro zurückgekauft, quasi von der Bank und von Familie Witte. Und wollte es dann eben wieder zum Nutzungsgebiet machen. Familie Witte musste dann das Gelände endgültig räumen, worüber zumindest Pia Witte wohl teilweise auch sehr froh war, denn sie wollte das Kapitel endlich abschließen. Für sie war das Ganze schon ziemlich belastend, zum einen, weil ihr Ex-Mann Norbert Witte auch noch auf dem Wohnwagen da auf dem Gelände gelebt hat und sie den nicht losgeworden ist. Dann insgesamt dieser Medienrummel um ihren Ex-Mann, diesen Drogenskandal und nicht zu vergessen, ihr in Lima inhaftierter Sohn. Das war natürlich für sie alles sehr, sehr unschön. Und sie wollte nach dem Verkauf nochmal ganz neu anfangen, irgendwas ohne Karussells machen. Irgendwie einen Biergarten wollte sie, glaube ich, aufmachen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gemacht hat, aber ich glaube, man kann ihr auf jeden Fall gönnen, dass sie jetzt einfach ein schöneres Kapitel in ihrem Leben hat.
Ja, auf jeden Fall. Also hoffentlich hat sie ihren Biergarten, hoffentlich ohne Stress und
Und ohne Ex-Mann,
genau. Ja.
2016 wurde der Spreepark dann durch die Grün Berlin GmbH übernommen. Das ist eine Tochterunternehmen des Landes Berlin, also es gehört immer noch dem Land Berlin. Und das hat dann mit einer Arbeitsgemeinschaft ein Nutzungskonzept für den Park entwickelt, das vor allem umweltverträglich sein sollte und eben auch einen gesellschaftlichen Mehrwert haben sollte. Also es sollte jetzt kein Freizeitpark mehr sein. Mhm. Das Konzept sieht eine schrittweise Sanierung und Öffnung des Parks vor, eben unter anderen Vorzeichen. Und als erste Maßnahme wurde das Eierhäuschen saniert. Das wurde jetzt auch dieses Jahr erst im Februar eröffnet und ist jetzt ein Restaurant und ein Biergarten und beherbergt außerdem noch einen Ausstellungsbereich für Kunstobjekte. Da waren wir beide ja auch immer noch nicht.
Ja, obwohl wir schon mehrfach von FreundInnen eingeladen wurden, aber das haben wir einfach nicht geschafft.
Ja, müssen wir auf jeden Fall auch noch hin.
Da gibt es auch auf jeden Fall einmal im Monat einen veganen Foodmarkt. Da waren wir auch noch nicht.
Stimmt, genau. Ja, dann gehen wir da mal hin und dann machen wir mal ein Foto und teilen das dann auch auf Instagram, damit ihr dann auch mal ein aktuelles Bild seht davon. Das Riesenrad soll erhalten bleiben. Du hast ja auch schon eingangs mal erwähnt, dass es das ja noch gibt. Es wurde allerdings erst vor ein paar Tagen am 12. Juni abtransportiert, weil das einmal komplett saniert werden muss.
Genau, es wurde, glaube ich, vor anderthalb Jahren, glaube ich, sogar schon zum ersten Mal so angefangen mit dem Abbau.
Ja, ne? Ja, genau. Und jetzt, also seit jetzt 10 Tagen ist es ganz weg sozusagen.
Okay.
2026 soll der Park dann fertig sein. 2026 soll der Park dann fertig sein und als Natur- und Kulturpark vollständig eröffnen. Die ehemaligen Gebäude und Fahrgeschäfte sollen dann als Bühnen für Kunst und Kultur umgebaut werden oder genutzt werden. Insgesamt soll es eben nachhaltig sein, sehr naturverbunden. Und willst du jetzt mal schätzen, was der ganze Spaß bis 2026 kosten soll? Oder weißt du es vielleicht sogar?
Also eigentlich müsste ich es wissen, weil ich schon mehrfach darüber geschrieben habe. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht den Hauch einer Vorstellung. 150 Millionen Euro.
Okay, so teuer nicht.
Okay, 60. Ah ja, doch dann.
Ja, was ist denn da dran jetzt? 70 Millionen Euro.
Mhm. Okay.
Ja. Und ja, falls jetzt manche von euch irgendwie Puls haben wegen dem ganzen Geld, was das Land Berlin da reinsteckt, habe ich nochmal ein letztes Foto. Diesmal aus dem Jahr 2017 vom Park. Da stand das Riesenrad noch. Das kannst du dir gerne angucken.
Ja, genau, so habe ich es in Erinnerung.
Genau.
Und sehr hübsch.
Finde ich auch, ne? Sehr hübsch. Und es wird dann ja hoffentlich 2026 nochmal schöner, nachdem da 70 Millionen investiert wurden.
Ja, also die Wege drumherum könnten sie nochmal aufhübschen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die sehen hier, wenn ihr es auf Instagram seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Das ist aufgebrochener Schotter, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, aktuell kann man aufgrund der Baumaßnahmen so gut wie keine Führungen im Park besuchen. Also es gibt immer mal wieder kleinere Führungen, die dann aber so bestimmte Themen haben. Also zum Beispiel schaut man sich da irgend so eine ökologische Fragestellung an. Es gibt auch Baustellenbegehungen. Und wer von euch so einen kleinen Opa in sich trägt und heimlich gerne Baustellen beobachten würde, der kann das ganz heimlich auf der Webseite spreepark.berlin machen, denn da gibt es auch Baustellenvideos. Ich glaube, die sind nicht live, aber ja, das ist doch nett, oder? Wäre das was für dich?
Jein. Also jetzt, wo ich weiß, dass es gibt, gucke ich bestimmt mal rein, aber ich bin jetzt niemand, der sich das dann eine Stunde lang anguckt und guckt, was das jetzt für ein Bagger ist, mit dem die da dies und das machen.
Ja, aber es gibt ja Menschen, die interessiert sind.
Absolut. Sehr. Also ist ja auch völlig berechtigt. Aber ja. Jeder hat ja seine, hat ja andere Hobbys.
Genau. Und das war sie auch schon, meine Folge zu B wie Berlin. Das war heute eine Folge mit wenigen Toten, sage ich mal. Jetzt nicht gar keine Tote. Es ist keine Schauergeschichte, aber ich hoffe, es hat dir doch trotzdem gefallen.
Hat mir gut gefallen, auch weil ich jetzt nochmal so ein paar die letzten Lücken in meinem Kopf geschlossen bekommen habe. Also ich kannte die Geschichte natürlich und ich weiß auch, wie es mit dem Park zu Ende ging und ich kannte auch grob die Geschichte von Norbert Witte. Aber jetzt wurden mir einige Lücken im Kopf geschlossen und ich finde die Geschichte sehr, sehr gut und auch sehr, sehr nah, weil wir doch, ja, wir können uns ja ruhig vornehmen, den Sommer da nochmal vorbeizugehen.
Auf jeden Fall. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass du erwähnst, dass du ja selber auch schon mal darüber geschrieben hast. Denn tatsächlich habe ich für die Recherche, gerade über die heutige Entwicklung des Parks, auch dein Arbeitgeber quasi als Quelle mitverwendet.
Meinen alten aber, oder?
Sowohl als auch.
Ah ja, siehste.
Genau, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch gerne meine Quellen an. Die findet ihr auch im Bilderpost ganz hinten. Und haltet Ausschau nach Berlin Live.
Ja, macht das gerne. Macht das sehr, sehr gerne.
Und dann brauchen wir zum Abschluss natürlich noch deinen nächsten Buchstaben. Ich sag A, du sagst Stopp.
So machen wir es.
A.
Stopp.
O. O, O wie Otto.
Otto. Kann ich jetzt schon mal nicht Otto Brunn nehmen, weil du es dann weißt, aber gut. Fällt mir was zu ein.
Ich bin sehr gespannt, was du dir zu O einfallen lässt. Wir hören deine nächste Geschichte zum Buchstaben O in 2 Wochen. Und wenn euch in der Wartezeit auf unsere nächste Folge langweilig wird, dann lasst uns doch gerne 5 Sterne bei Spotify da, schreibt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Wir würden uns sehr darüber freuen und ihr würdet uns vor allem auch sehr damit helfen.
Das würdet ihr. Vielen Dank fürs Einschalten.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.